Ja, bleibt gerade noch stehen für ein Gebet. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir so nahe zu dir kommen dürfen. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Ja, du siehst, wo wir herkommen. Siehst unseren Alltag, den wir gerade zurückgelassen haben, um diesen Sonntag zu feiern. Diesen Tag, den du uns frei gemacht hast. Damit wir uns erholen können und in deine Nähe kommen können. So möchten wir dich bitten, dass du uns jetzt das Wort aufschließt, was du uns gibst. Und dass du uns nicht hier diesen Saal verlassen lässt, ohne dass du zu uns gesprochen hast und uns beschenkt hast mit deinem Reichtum. Amen. Ja, bitte setzt euch. Wir sind in der Reihe im Epheserbrief im Kapitel 3 angekommen. Und ich möchte direkt den Text aus Epheser 3, die Verse 1 bis 13 lesen. Wir haben ja die Bibeln ausgelegt und so habt ihr die Möglichkeit mitzulesen. Dort schreibt Paulus Folgendes. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht etwa zum jüdischen Volk gehört? Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon davon kurz berichtet. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in der Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Am 24. September 1531 war dieser Text auch das Thema der Sonntagspredigt. Und Martin Luther schreibt dazu folgende Worte. Weil die Zeit so trifft, dass man diese Epistel liest, will ich es tun. Aber sie ist ein wenig zu hoch. Die heutige Epistel ist nicht eine Predigt für das Volk, aber weil es der Sonntag gibt, nehmen wir es an. Vielleicht habt ihr beim Lesen dieses Textes gedacht, oh, da müsste ich noch zweimal drüber lesen, um zu schauen, was der überhaupt meint. Vielleicht habt ihr auch komplett Bahnhof verstanden. Dann geht euch das vielleicht nicht anders als Martin Luther hier. Die ist ganz schön hoch, diese Epistel. Nicht gerade was für den Predigtsonntag, könnte man meinen. Aber einfach nur zurücklehnen, das wäre zu leicht. Wir nehmen uns einfach diesen Text hier, der drankommt. Und dieser Text, der hat auch eine gewisse Attraktivität. Der hat nämlich das Wort Geheimnis in sich. Und Geheimnis, das ist, glaube ich, das Wort, womit wir im Moment alles Mögliche anfangen können, oder? Ich meine, in Zeiten von NSA, abgehörten Telefonaten und kontrollierten E-Mails und gespeicherten Chat-Protokollen, da ist Geheimnis doch nochmal was völlig Neues, oder? Geheimnis, das ist das Wort, was immer wieder hier vorkommt. Manche werden verraten in unserer heutigen Zeit, manche kommen auch einfach so irgendwie durch Zufälle irgendwie ans Licht, manche Geheimnisse. Da war ein Priester, der feierte seinen Abschied von seiner Gemeinde. Er hatte dort eine ganze lange Zeit jetzt gedient und jetzt war das große Fest angesagt und der Priester, der feierte das Fest und außer ihm sollte auch noch ein Politiker vom Ort reden, ein bekannter Politiker. Und es kam natürlich, wie es kommen musste, dieser Politiker, der verspätete sich. Und in so einem Festgottesdienst entstand jetzt die Lücke und der Priester, der nutzte das und sagte, gut, ich stelle mich jetzt auf die Kanzel und erzähle euch ein bisschen was von meinem Alltag. Und dann fing er an, darüber zu erzählen, was in den ersten Dienstjahr in seines Wirkens in dieser Gemeinde da war. Und dann sagte er, wisst ihr was, ich hatte einen schweren Einstand. Ich war das erste Mal im Beichtstuhl und ich sitze da und da kommt ein Mann, und der fängt an zu reden. Und er erzählt mir davon, dass er einen Fernseher geklaut hat und er bei erwischt wurde und dass er sich gerade noch herausreden konnte. Und dann erzählt er, dass er seinen Eltern Geld gestohlen hat. Das ist aber nicht rausgekommen. Und dann erzählt er als nächstes, dass er seine Frau betrogen hat mit der Frau seines besten Freundes. Und sei es dem noch nicht genug, erzählt er, dass er völlig illegale Drogen nimmt. Und er als Priester hat sich schon gefragt, wo bin ich denn hier reingeraten, in welche Gemeinde? Und in seiner Rede relativiert er das dann ein bisschen und sagt der Priester, wisst ihr, der Anfang war vielleicht nicht so einfach, aber irgendwann habe ich gemerkt, ihr seid alle gute, liebe Mitchristen und das ist richtig gut. Der Priester war gerade fertig mit dieser Pointe, mit dieser Geschichte vor dem Publikum und da betritt der Politiker den Saal. Endlich. Und er entschuldigt sich wortreich, kommt nach vorne, möchte seine Rede halten und stellt sich dort vorne hin und sagt, ach, wisst ihr was, ich werde den Tag nicht vergessen, als dieser Priester anfing. Ich war der Erste, der bei der Beichte war. Das wäre wohl besser geheim geblieben. Ja, Geheimnisse, darum geht es hier. Der Paulus, der sitzt im Gefängnis und der redet von Geheimnissen. Der hat den Ephesern jetzt erstmal erzählt, dass er im Gefängnis ist, dass er auf den Prozess wartet beim Kaiser. Und das ist etwas Lebensbedrohliches. Der Vorzeigeapostel, der liegt in Ketten im Kerker. Ihm droht die Hinrichtung. Und da schwingt natürlich etwas mit. Das macht was mit einem, wenn man etwas hört. Das Leid, was Paulus begegnet, das beunruhigt dich und beunruhigt auch die Epheser. Und Paulus, der möchte in diesem Brief auch die Epheser ermutigen. Der möchte ihnen Mut machen, nicht nur ein paar Worte des Trostes irgendwie weitergeben, nicht nur darauf hinweisen, dass ja irgendwann in der Ewigkeit werden sie sich ja wieder treffen. Nein, da kommt mehr. Er zeigt ihnen das Geheimnis seiner Gelassenheit und seiner Freude. Ja, er ist sogar ein Stück weit trotzig hier in diesem Brief. Und das Erste, was er hier sagt, wir sind begnadet. Wir sind begnadet. Und er wechselt hier den Fokus in seinem Brief. Bisher hat er immer von der Gemeinde gesprochen und jetzt spricht er auf einmal von sich selber. Er gibt etwas von sich selber, von seinem roten Faden, von der Gnade in seinem Leben weiter. Zuerst sagt er in Vers 1, ich bin ein Gefangener Jesu. Das ist ein bisschen glücklich ausgedrückt, oder? Denn eigentlich ist er nicht der Gefangene Jesu. Eigentlich ist er der Gefangene des römischen Staates, des römischen Kaisers. Der hat römische Wachleute vor sich sitzen. Der hat römische Fesseln an. Für Nero ist das eigentlich eine Beleidigung. Der war doch eigentlich derjenige, der sich sah als der Herrscher der Welt. Paulus sieht hier aber was ganz anderes. Der sagt, das ist die irdische Realität. Da kann sich der Nero noch so feiern lassen. Da kann er prahlen mit seiner Macht. Da kann er so viel Stärke zeigen, wie er will. Er kann nichts, wenn Gott es so nicht fügt. Deshalb ist Paulus auch nicht der Gefangene von Nero, sondern der Gefangene von Jesus, weil Jesus ihn an dieser Stelle gestellt hat. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Das ist nicht irgendwie positives Denken. Das ist gnädige Realität, die Paulus hier deutlich macht. Ein zweites sagt er in Vers 2. Dort sagt er, ich bin vor Gott hochgeehrt. Ich bin von Gott hochgeehrt. Gott hält mich für würdig, seinen geheimen Ratschluss, seine geheimen Pläne öffentlich zu machen. Mir vertraut er die an. Bisher war das nämlich nichts für die Weltöffentlichkeit, aber ab diesem Zeitpunkt bin ich derjenige, der etwas weitergeben darf. Ich bekomme das von Gott und darf es allen weitergeben. Das ehrt mich. Das ist Gnade. Und das weiß Paulus ganz genau. Denn in Vers 8 nennt er sich den allerschlimmsten Sünder. Und ja, der hat durchaus was auf dem Kerbholz. Da können wir fast nicht mithalten. Menschlich gesehen hätte der eigentlich überhaupt keine Chance. Da müssten nicht nur ein paar Jahre ins Land gehen, damit der irgendwie ein Comeback feiern könnte. Und doch sagt Gott, den will ich gebrauchen. Den will ich haben für diese Aufgabe. Dem offenbare ich meinen Plan. Das ist die Realität der Gnade. Als drittes sagt er, ich bin der Diener, in Vers 7. Ich bin der Diener des Evangeliums, der guten Nachricht. Paulus hat die Kraft Gottes voll erlebt bei seiner Bekehrung. Da hat er die Kraft Gottes erlebt, wo er ganz tief hineingeführt wurde in seine eigene Begrenztheit, in seine eigene Unzulänglichkeit. Und jetzt kann er sagen, Gott hat aus mir etwas Neues gemacht. Er hat mich völlig umgekrempelt. Und ich bin nämlich nicht mehr da, ich bin nicht mehr der Diener von irgendjemandem. Nein, ich bin der Diener des Evangeliums, der guten Nachricht. Ich darf die Realität erleben, die Realität der Gnade, denn ich diene diesem Gott. Und noch ein viertes. Der geht nämlich noch weiter. Der sagt, Paulus sagt, ich bin in Gott verankert. Wie ein Schiff, das auf hoher See ist und das seinen Anker reinschmeißt, damit es irgendwo fest bleibt, sagt Paulus, da stehe ich. Und ich bleibe fest. Bin so fest, darüber könnt ihr euch freuen. Was soll mir denn bitte passieren? Ich sitze hier zwar im Kerker beim Nero, aber ich sitze hier bei Gottes Will. Ich bin bei Gott so stark verankert. Was bedeutet mir denn überhaupt äußerliche Leiden? Was bedeutet mir Freiheitsberaubung, solange ich einen vertrauensvollen Zugang habe zu diesem Gott? Solange ich einen direkten Zugang habe zu dem Schöpfer des ganzen Alls, was soll mir denn bitte dann noch passieren? Nichts. Das ist die Realität der Gnade. Das ist die Realität, an der wir uns festhalten können. Das ist die Realität, die uns Freude in unser Herz schenkt, weil wir uns festmachen dürfen an diesen unglaublichen großen Gott. Was soll uns denn bitte noch passieren? Der Paulus, der schildert hier absolutes Selbstbewusstsein eines Christen. Oder besser Gottesbewusstsein. Kein Leid der Welt, kein Problem, keine Härte kann uns trennen von diesem Gott. Denn wir können uns verankern in dieser lebendigen Gnade, die er uns schenkt. Und Paulus fasst das hier zusammen. Da sagt er, ich bin Jesu Gefangener, ich bin sein Diener, ich bin sein Geheimnisträger. Macht euch keine Sorgen um mich und um euch auch nicht. Denn wir leben in dieser Gnade. Und diese Aussicht, die macht Mut auf die Realität. Gerade da, wo wir Härten in unserem Leben erleben, da, wo wir Leid erleben, können wir sagen, hier ist Gottes Gnade, von der möchte ich nicht mehr wegweichen. Ich bin überreich beschenkt. Bitte Gott, mach mir genau das deutlich in diesen Punkten. Und diese Schilderung, die führt zur Anbetung, die führt zur Dankbarkeit. Denn so wie Gott Paulus wertschätzt, so schätzt er uns genauso wert. So schätzt er dich und mich. Wer zu Jesus gehört, der kann sagen, ich bin das Eigentum von Jesus Christus. Mir passiert nichts, was er nicht will. Ich bin in seiner Hand. Ich bin da sein Diener. Ich habe direkten Zugang zum König dieser Welt und zum König des Himmels. Und er vertraut mir alle Geheimnisse an. Ich bin reich. Wir gehören zu Jesus. Und wir sind mit ihm ganz innig verbunden, selbst in seinem Leid. Und da kann es sogar sein, dass er mit uns durch die Tiefen unseres Lebens hineingeht, in Leid, in Krankheit, vielleicht in Armut oder in Sterben hinein. Ja, das kann sein. Und es kann auch sein, dass wir das nicht verstehen. Aber eines dürfen wir wissen, wir können uns verankern bei Jesus Christus. Er hat einen Weg mit uns. Er hat es im Griff. Was lässt dich denn danken? Bestimmt dich diese Dankbarkeit in deinem Leben? Führt dich das zur Anbetung? So wie Paulus das schreibt, ich gehe auf die Knie von diesem Gott. Oder sehen wir eher den Mangel, das, was uns fehlt? Wo bist du unzufrieden mit deinem Leben? Wo erlebst du diesen Reichtum eben nicht? Diese Frage dürfen wir stellen, denn Jesus möchte mit genau darüber mit uns sprechen. Und er möchte uns zeigen, du bist reich beschenkt von Gott selber. Trotz allem, trotz Leid, trotz Schmerz, trotz Problemen, die in unser Leben hineingehen. Paulus zeigt hier mit seinem Einblick in sein Leben den Ephesern, dass er in Gottes Hand ist. Und Gemeinde lebt genau von Menschen, die ihr Leben öffnen, die den roten Faden von Gottes Gnade in ihrem Leben anderen weitergeben, damit sie ermutigen, wo andere schwach geworden sind. Und das ist meine Aufgabe auch an euch. Ihr seid diejenigen, die mit Gott einen Weg gegangen seid. Ihr geht mit ihm Schritt für Schritt durch. Ihr habt eine Vergangenheit und in dieser Vergangenheit habt ihr erlebt, dass Gott euch begnadet hat, dass Gott euch zum Diener gemacht hat. Gebt genau das weiter. Zeigt nicht die Heldentaten in eurem Leben. Zeigt, wo ihr bedürftig seid, wo ihr beschenkt werdet von seiner Gnade. Wir sind aber nicht nur begnadet, sagt Paulus. Paulus lüftet hier ein Geheimnis. Er sagt, wir sind Geheimnisträger. Der lüftet nämlich in Vers 6 das Geheimnis, was ihm offenbart wurde. Und es ist Überraschung, Heiden und Juden gehören zusammen. Hört sich nicht gerade spektakulär an, oder? Das ist uns doch schon längstens bekannt. Ja, ist es doch völlig normal. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, ja, das ist doch der Anspruch. Schließlich will ja Gott, dass alle gerettet werden, oder? Paulus sagt hier aber was ganz anderes. Das ist nicht normal. Das ist ein Geheimnis Gottes, eine Wahrheit, die jetzt erst enthüllt werden musste durch ihn selber. Normal ist nämlich nicht eins sein, normal ist Trennung. Das wurde jahrtausende lang genauso gemacht. Das Volk auf der einen Seite, das Volk Israel und alle anderen auf der anderen Seite. Wir drinnen, die draußen. Das ist das, was bisher gab. Und wenn die Juden gesagt haben, da ist ein Heide, dann hatte das eine ganz deutliche Färbung. Da steckt für das jüdische Empfinden etwas ganz Besonderes hinter. Wenn sie sagen, du bist Heide, dann meinen sie, du bist aus unserer Sicht religiös minderwertig. Dein Gott ist minderwertig. Deine Moral ist minderwertig. Unser Gott Das ist der wahre Gott. Und für Juden ist es fast ausgeschlossen, dass irgendwer dazukommt. Die Rabbiner sagten, ja, man müsste quasi darum bitten, mehrfach darum bitten, überhaupt Jude zu werden. Manche Rabbiner sagen, das geht gar nicht. Brauchen wir gar nicht machen. Wie tief diese Trennung ist, das konnte man am Tempel sehen. Da gab es einen großen Vorhof für die Nichtjuden. Wie gesagt, ein Vorhof. Der war nämlich abgetrennt von dem nächsten Hof. Für die Nichtjuden, für die Heiden, war in dem Moment Schluss. Da gab es eine steinerne Schranke und da gab es große Warntafeln, auf denen stand, dass für sie das Betreten des Tempels absolut verboten war. Sie durften keinen Schritt da reinsetzen bei der Todesstrafe. Und die Römer erlaubten nur in diesem Fall eben die Todesstrafe. Die kamen nicht in den nächsten Hof und schon gar nicht in das Heiligste und schon gar nicht in das Allerheiligste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hin durfte. Und da gab es so einen riesigen, schweren Vorhang, wo Gott abgetrennt war von dem ganzen Rest, wo er wohnte. Für Nichtjuden nicht erreichbar. Die Trennung, das war das Normale. Nun kennen wir heilige Vorhänge auch. Ich hatte das Vorrecht, bin vor einigen Jahren nach Asien geflogen. Und da wird man so, Economy Class natürlich, also die Holzklasse. Und da wird man so dann in seine Klasse hineingeschoben quasi, wenn man dieses Flugzeug betritt. Und wenn man Glück hat, kann man mal durch den Vorhang spickeln, durch den heiligen Vorhang in die erste Klasse. Ja? Und da sieht man dann, was da für tolles Essen gereicht wird. Jeder bekommt die Zeitung, die man sich wünscht. Ja? Man muss sich nicht darum schlagen. Jeder bekommt da köstliche Mahlzeiten, richtig ausgewählte Getränke, Erfrischungstücher. Wenn man schlafen möchte, ist der Sessel doch so breit, dass man sich sogar umdrehen kann. Und man bekommt eine flauschige, warme Decke und kann dann den Flug richtig genießen. Während ich zusammen mit meiner Frau zusammengefercht mit so einer Duty-Free-Werbebroschüre dort in den engen Reihen saß. Die begehrte Zeitung war schon weg, die musste man sich mit drei Nachbarn teilen. Und dann bekommt man so in Folie eingeschweißtes Essen, wo man hofft, dass es genau das ist, wonach es auch aussieht. Und man muss dort kämpfen, richtig kämpfen, entweder um die freie Toilette oder mit dem schnarchenden Nachbarn oder mit Angelina Jolie auf irgendeinem wackeligen Bildschirm. Es gibt keinen Weg in das Heiligste. Da steht ein Engel in Form einer Stewardess und macht den Vorhang zu. Solche heiligen Vorhänge gibt es durchaus. Paulus sagt hier aber, wir machen den Vorhang auf. Jetzt gibt es einen völlig neuen Plan. Es gibt keine Exklusivität mehr. Die erste Klasse öffnet ihren Vorhang und alle sind eingeladen, damit reinzukommen. Er will auch die Heiden, er will nicht mehr nur die Juden, er will alle Menschen. Aus Top Secret wird hier die Top Story. Paulus benutzt hier drei Ausdrücke. Er sagt, die Heiden sind ab sofort Miterben, Mitteilhaber an der Verheißung. Ja, er sagt hier Miteinverleibte, das heißt, sie gehören mit zum Leib von Jesus Christus. Und gemeinsam bilden Heiden und Juden etwas völlig Neues, ein heiliges Volk, die Gemeinde Jesu Christi. Ohne Abgrenzung, ohne Mauern, ohne Vorhang. Das ist das Geheimnis. Und selbst die Menschen im Alten Testament konnten das nicht ahnen, weil Gott das für sich längst entschieden hatte, aber nicht preisgegeben hatte. Aber diese Offenbarung, die an Paulus geht, die ist in Zusammenhang mit einem Auftrag, einer Aufgabe. Der Geheimnisträger, der darf mit dieser Tatsache nicht mehr hinterm Berg halten. Es ist gezielter Geheimnisverrat angesagt. WikiLeaks auf Paulus Art. Grenzen überwinden, Heiden einladen, genau die, die draußen sind, reinholen, sie zu Miterben machen, sie den ganzen Reichtum zeigen. Lassen, was er für uns bereithält. Gottes Geheimnis ausplaudern. und zwar jedem Menschen. In Vers 9 steht das. Jeder Mensch soll es wissen. Diese Offenbarung ist verbunden mit einem Auftrag an Paulus und verbunden mit einem Auftrag an uns. Auftrag und Offenbarung gehören untrennbar zusammen. Und damit ist es auch ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns hier. Mir fällt immer wieder auf, dass wir immer wieder hören, dass wir nicht so tun sollen, als wüssten wir, was die Menschen brauchen. Schließlich hat ja jeder seine eigenen Probleme. Schließlich hat ja jeder seinen eigenen Zugang zu Gott. Und da kommen wir mit unserer absoluten Wahrheit. Aber stimmt diese Aussage? Ich glaube, nein. Sie stimmt nicht. Weil wir wissen, dass es nichts Wichtigeres gibt für diese Welt als Jesus Christus. Die Antwort der Nöte und Probleme dieser Welt ist Jesus Christus und niemand anderer. Es gibt keine Antwort. Wir brauchen nicht arrogant durch die Gegend zu laufen, als hätten wir das irgendwie jetzt erfunden. Nein, so viel Arroganz brauchen wir nicht. Wir haben nichts dazu getan. Wir sind nur Wegweiser hin auf diesen Jesus Christus. Als Geheimnisverräter sind wir Wegweiser genau auf diesen Herrn. Damit die Menschen endlich den Reichtum kennenlernen. Dass jeder Mensch, alle Menschen von Gott begnadet werden sollen. Das heißt, nicht müde werden. Nicht entmutigen lassen. Losgehen. Wir als Gemeinde, als FEG Heidelberg sind Geheimnisträger. Jeder Einzelne hier ist Geheimnisträger, der Jesus kennt. Das bedeutet nicht kuschelig hier nett zusammen sein und wieder neue Mauern bauen. Denn diese Botschaft passt nicht zu neuen Mauern. Unsere Botschaft eignet sich nicht dazu. Jesus ist für die Heiden in Heidelberg da. Für die, die nicht dazugehören. Wir haben die Ehre, mit Jesus Gemeinde zu bauen. Wir gehören genauso wie Paulus mit zu dieser Umsetzung dieses Masterplans, dass jeder das erfährt. Wir als FEG Heidelberg haben die Aufgabe, Jesus allen bekannt zu machen. Jesus für das Raphael-Gymnasium, Jesus für das Helmholtz. Jesus für die Heiden an der Uni, Jesus für die Atheisten am Arbeitsplatz, Jesus für die Nachbarn, die viel zu laut sind. Jesus für die Feierbiester und die Stubenhocker, Jesus für die Prostituierten von nebenan und für deren Zuhälter. Jesus für die Esoteriker und die Moslems. Jesus ist für alle da. Das ist unser Auftrag, den wir mitbekommen hier. Wir sind Jesu Zeugen, wir sind seine Diener und wir sind Geheimnisträger für die geliebten Heiden hier in Heidelberg. Deshalb weg mit den heiligen Hallen, weg mit den Vorhängen, reißt die Mauern nieder, macht Aktionen, ladet die Menschen ein zu diesem Jesus. Wir sind die Hoffnung der Welt. Wir tragen dieses Geheimnis mit uns und dieses Geheimnis gehört gelüftet vor allen anderen. Wir sind die Hoffnung. Und wir sind reich beschenkt. Und aus diesem Reichtum dürfen wir weitergeben. Gott möchte uns begnadigen, möchte für uns der größte Reichtum sein unseres Lebens. Wenn wir bei dem verankert sind, dürfen wir Schritte vorwärts gehen. Eins dürfen wir nicht, schweigen über unser Geheimnis. Und wenn Gott etwas für uns will, dann sorgt er auch dafür, dass wir es tun können. Durch seine Gnade, weil wir zu ihm gehören, weil wir seine Gefangenen sind. Nicht die Gefangenen der Umstände, nicht die Gefangenen von den Problemen, sondern wir sind Gefangene von Jesus Christus, seine Diener. Du bist ein begnadeter Geheimnisträger. Lebe diese Berufung und fang damit heute an. Amen.